Hallo und herzlich willkommen zum Fireside-Chat des Commander Compass. Ihr wisst nicht, was der Fireside-Chat ist. Das ist eine Initiative, die wir zusammen mit Wizards of the Coast machen, bei denen sich Content-Creator gegenseitig einladen, um ein bisschen alt und neu zu verbinden. Und das alles in Verbindung mit Time Spiral Remastered. Natürlich ist das auch gesponsert von Wizard. Und wir haben es geschafft. Endlich! Wir sind gesponsert.
Ja, wir sind wirklich angekommen im Olymp der Content Creator und haben uns jetzt endgültig geschillt an Wizards of the Coast. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle natürlich für das erste kleine Sponsoring, das wir da bekommen haben. Das hat uns sehr gefreut, dass da Wizards auf uns zugekommen ist. Für diese besondere Folge wollten wir uns natürlich auch einen ganz besonderen Gast mit an Bord holen. Freddy, stell doch mal den guten Herrn vor.
Genau, denn das gerade war nämlich der Fritz Espenlaub. Ich bin der Haas Frederik und weil wir beide nur so semi mit dem Time Spiral Blog beschäftigt waren zu der Zeit, deswegen haben wir uns einen Profi geholt und zwar den MTG Blackset vom gleichnamigen Kanal und auch Co-Host von Radio Ravnica. Servus Blacky.
Hi, na?
Alles gut bei dir?
Ja, soweit. Ich freue mich auf die Folge tatsächlich. Ich habe mega Lust darauf, mit euch darüber zu reden, was damals so abging. Schöne Zeiten tatsächlich.
Fühlst du dich schon nostalgisch?
Tatsächlich, sehr, ja.
Du kannst ja mal kurz, bevor wir eintauchen, kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wer du bist und seit wann du Magic spielst. Warum haben wir dich genommen als jemanden, der schon seit Ewigkeiten Urgestein ist von Magic?
Ja, also mein Name ist Blacky, werde ich meistens genannt, eigentlich MTG Blackset und wie gesagt, ich spiele schon sehr, sehr lange Magic, wirklich lange Magic. Ich habe irgendwann mal kurz reingeschaut in so eine ganz komische, abstruse Event-Vorlage, wo dann Leute angefangen haben, Karten zu zerreißen und sie mit Föhnen durch die Gegend zu pusten. Das war mein erstes Erlebnis von Magic, fand ich sehr verstörend, das war ein Unset,
okay.
Pre-Release. Und deswegen war das für mich erstmal so, okay, das sind die Leute, die mit dem Föhn Karten durch die Gegend fliegen. Und bis ich dieses Vorurteil einfach überwunden hatte, die ging noch mal so 1-2 Jahre ins Land. Und aber seitdem spiele ich schon jetzt über die Hälfte meines Lebens und ich bin nicht jung. Wirklich Magic und das aktiv und naja, mein Lieblingsformat eigentlich Legacy. Aber eben auch, ich habe lange Zeit lang Commander gespielt. Ich habe relativ früh angefangen mit Commander, als es rauskam, als es bekannt wurde. Und bin dann wieder über CEDH wieder zum Legacy gekommen.
Erst war es EDH, dann CEDH, dann hast du die volle Transformation zum Legacy-Spieler. Vielleicht mache ich das gerade auch durch. Ich bin gerade bei
EDH. Also ich EDH war schon vorher Legacy-Spieler, aber wir hatten nicht genug Legacy-Spieler bei uns in der Gegend. Da kamen dann halt die Commander-Spieler und dann war es halt irgendwann die CEDH. Und dann habe ich die CEDH-Leute zu Legacy geholt.
Ja, klar, weil sich da auch ein bisschen das Zeug schneidet.
Genau.
Was hat man einen guten Anreiz, sich auch mal was von den Legacy-Staples zu ertauschen?
Und naja, durch diese langjährige Erfahrung habe ich mich dann halt irgendwann auch mit Robin zusammengeschlossen, der einen neuen Co-Host gesucht hat für Radio Ravnica. Und seitdem mache ich auch mit Robin, aka Gamery, Radio Ravnica zusammen.
Also Radio Ravnica war ich auch schon mal bei Gast, ne?
Ja, wir releasen ja direkt heute, also einen Tag früher vor unserem normalen Schedule und gleichzeitig mit euch kommt ja auch euer Fireside-Chat von Radio Ravnica. Also es ist mal wieder eine klassische und sehr, sehr gute Commander Compass Radio Ravnica-Kollaboration, die die Leute kennen und lieben bereits.
Das stimmt. Bei uns bist du zu Gast, Fritz.
Genau, ich komme morgen bei euch in den Podcast. Ich freue mich auch schon drauf.
Also alles, was wir nicht bereden in diesem Podcast, bereden wir vielleicht in einem anderen Podcast.
Genau, also lohnt sich reinzuschauen. Und für das heutige Format haben wir halt uns den Klassiker ausgesucht, weil für Time Spiral Remastered könnten wir zwar einen Draft Guide machen, aber wirklich, wir sind trotzdem irgendwo noch Commander-Spieler und haben halt das klassische Spiel oder Exil. Quasi wie jeder von uns hat eine Liste aus persönlichen Karten, die, auf die er sich freut oder eventuell nicht freut. Und wir wollen die Liste vorstellen und danach besprechen, was wir persönlich davon halten. Und dann, wir geben ihnen ein Spiel, wenn wir zustimmen, dass es eine gute Karte ist. Oder ein Exil, wenn wir, naja, nicht unbedingt zustimmen, aber wenn's halt, wenn wir halt denken, die Karte ist eher meh oder hat ein anderes Problem, das mit ihnen zuführt. Und dann wollen wir auch ein bisschen ausführen.
Genau, Spiel finden wir cool, Exil aus welchen Gründen auch immer nicht so sehr. Und wie immer bei Spiel oder Exil kann das total unterschiedliche Gründe haben. Also es ist jetzt nicht nur Gameplay oder Stärke oder sonst was in der Richtung, sondern es kann auch Ästhetik sein, es kann Flavor oder Lore sein, es kann Artwork sein. All das darf reinspielen in diese komplett subjektiven Beurteilungen, auf die wir jetzt gleich den Blackie loslassen mit seiner ersten Karte, oder?
Richtig, dann gib mal deine komplett subjektive Beurteilung.
Ich würde tatsächlich als allererstes den Glittering Wish ins Spiel werfen und damit auch gleichzeitig meine erste Karte, die ein Spiel bekommen hat, reinwerfen. Der Glittering Wish, ein grünes, ein weißes, eine Hexerei, die besagt, man kann eine mehrfarbige Karte, die sich nicht in dem Spiel befindet, also nicht in der Partie befindet, die man aber besitzt, offen vorzeigen und sie auf die Hand nehmen. Und danach den Glittering Wish aus dem Spiel entfernen. Das Interessante dabei ist ganz einfach, dass man bei Turnierversionen früher immer gesagt hat, beziehungsweise immer noch sagt, man nimmt dann einfach das Sideboard. Im Commander gibt es ja kein Sideboard. Es gibt Hausregeln, die halt immer mal wieder Sideboards zulassen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal mit Sideboards gespielt habt oder ähnliches. Aber es ist super cool, da einen Tutor zu haben für eine mehrfarbige Sache und auch fürs Limited. Das ist einfach ein super starker Tutor, wenn man dann einfach sagen kann, ich nehme die Karten nicht in mein Main Deck, sondern habe diesen Glittering Wish, der halt dann diese Karte raussucht. Und das finde ich sehr, sehr mächtig und halt auch sehr, sehr witzig.
Ich wollte sagen, dass es auch so für mich so ein Semi-Spiel ist, weil ich habe mit Wishboards schon mal gespielt in Commander. Wir haben es rausgenommen, weil es hat bloß dazu geführt, dass jeder Bane of Progress miteinander reingefischt hat, jedes Game, jedes Mal, weil irgendwie ist es halt schon gut, wenn man dafür keinen Main-Slot verbraucht und dann haben wir es wieder abgeschafft. Aber ich denke, das ist ganz cool für Limited, also für Commander gebe ich es ein Exil, für Limited gebe ich es ein Spiel, weil ich denke, Absahn wird so die Sliver-Farbe sein, wie es ja gerade so aussieht und es ist halt immer ganz cool, dann zu überlegen, möchte ich den Necrotic Sliver im Main Deck haben oder im Sideboard, weil ich ihn mit Glittering Wish holen kann und sowas. Oder eher den Dark Heart Sliver, der dann Life-Gain geben kann. Und ich denke, das könnte schon ganz cool sein in Limited, aber für EDH gebe ich es halt leider ein Exil, weil Wishboards haben sich bei uns jetzt nicht so schön angefühlt.
Blackie, ich finde es total witzig, dass du die Karte jetzt ansprichst mit dieser Hausregel zu Wishboards, weil wir tatsächlich erst letzte Woche eine Folge aufgenommen haben mit Tasty MTG. Spoiler, Spoiler, die kommt Anfang nächsten Monats voraussichtlich, wir wissen noch nicht genau wann, um genau das Thema Hausregeln. Und wir haben tatsächlich die Wishboards da gar nicht erwähnt in der Folge, was so ein bisschen ein Versäumnis ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit Wishboards im Commander, habe aber auch nicht so das Bedürfnis. Ich glaube, es wäre mal interessant, das auszuprobieren und ich kann mir vorstellen, dass es cool ist. Ich denke, es ist was, was so ein bisschen vielleicht auch abusable ist. Ich gebe der Karte jetzt einfach mal ein Exil, weil ich ein totaler Basic Boy bin, der in der Regel nicht mit Wishboards spielt im Commander und sie von daher halt keine Karte ist, die ich wirklich benutzen kann, auch wenn ich die Artwork sehr hübsch finde von ihr.
Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Spiel und es ist eine Karte, die hätte ich vor lange Zeit in Exil bekommen, weil manchmal ist es auch interessant, in welchem Umfeld man überhaupt mit einem Spiel anfängt. Und das ist eine Karte, die wollte ich bauen, als ich mit dem Commander-Format angefangen habe. Und das ist Alesha Who Smiles at Death. Mittlerweile gebe ich ihr natürlich ein Spiel. Aber es war halt lange für mich so ein Stigma mit ihr herangesetzt, weil man mit den also sie selbst hat folgenden Text: 3-2 First Strike, 3 Mana, legendäre Kreatur. Wenn Alesha Who Smiles at Death angreift, dann darfst du 2 Hybrid Schwarz-Weiß zahlen. Und wenn du das machst, dann darfst du eine Kreatur von einem Friedhof mit Power 2 oder weniger aufs Feld bringen, angreifend. Also tapped and attacking. Also damit gibt es halt einige relativ eklige Kombos. Kiki Cheeky Lines, Master of Cruelties. Master of Cruelties erlaubt einen quasi. Der hat einen besonderen Effekt, wo er das Leben auf 1 setzen kann. Aber es muss halt der Einzige sein, der angreifen kann. Aber Alesha umgeht das halt alles. Und es gibt halt sehr viele Dinge, die das abusebar gemacht haben. Und als ich angefangen habe, war das so, oh, von denen sollte ich ein bisschen wegbleiben, weil es mir immer so gesagt worden ist. Und das erste Mal, als ich das Deck gesehen habe, wurde ich Turn 3 von den Master of Cruelties überrannt und das zweite Mal, als wir gespielt haben, von der Kiki-Jiki-Kombo zerstört. Und das war so für mich lange Zeit dieses Pub-Stomper-Ding. Aber es scheint halt wirklich bloß eine Erfahrung gewesen zu sein, die ich gemacht habe, weil ich finde es ja ein unglaublich interessantes Design, was mit der überhaupt möglich ist, Dinge zu recurren. Zwei ja, die oder ist weniger mega. Power also, ist riesig. Ich stimme dir total zu.
Wir haben ja vor der Folge uns kurz drüber unterhalten, weil ich zum Beispiel interessanterweise diese Erfahrung nie gemacht habe, dass Alesha eine besonders schlechte Reputation hatte. Und rein vom Kartendesign her, super, super coole Karte, super cooler Lore-Charakter auch mit der ja. Geschichte im Hintergrund. Und einfach ein sehr elegantes, cooles Design von mir. Also, so wie ich dich verstehe, gibst du ihr ein Spiel, oder? Von mir
natürlich gebe ich ihr ein Spiel. Und ich würde euch allen raten, Truth of Names durchzulesen für die Geschichte. Und finde auch, Alesha ist einer der interessantesten Trans-Charaktere, nicht nur in Magic, sondern in vielen fiktionalen IPs.
Was sagst du, Blackie, zu Alesha?
Tatsächlich bin ich auch bei einem Spiel. Das liegt aber auch daran, dass ich sie selber schon erlebt habe auf dem Tisch. Und natürlich kann man eklige Sachen mit ihr machen. Man kann, wie gesagt, auch einfach Magus of the Moon immer und immer und immer wieder aufs Feld rufen, was super unfair ist. Auf der anderen Seite, sie ist eine der fairsten Sachen, weil man einfach auf Kreaturenbasis ein Deck baut, die zwar sehr nervend sein können, aber halt auch wirklich ein klasse Spiel liefern. Also man wird niemals in so eine Stacks-Piece reinlaufen, wo man halt niemals mitspielen darf oder sonst was, sondern es sind immer noch Kreaturen. Das, was im Commander am besten handelbar sind, sind Kreaturen.
Ja.
Apropos Kreaturen, dann mache ich doch mal direkt weiter mit meiner ersten Karte, die ich heute hier reinbringe. Es ist eine Kreatur, es ist eine Legende und es ist eine absolute 100% Nostalgiekarte für mich auch. Nämlich Venzer Shaper Savant. Ein blauer Zauberer, kostet 2 Mana, 2 blaue, hat 2/2 und Flash. Und wenn er ins Spiel kommt, kann man einen Permanent oder einen Zauberspruch auf die Hand ihres oder seines Besitzers zurückbringen. Venzer war damals die Bomb Rare gefühlt in meinem Limited Pool vom Time Spiral, vom Planar Chaos Pre-Release. Das war das allererste Pre-Release, glaube ich, an dem ich je selbst teilgenommen habe mit 14 oder 15, also 1-2 Jahre, nachdem ich angefangen hatte, Magic zu spielen. Und tatsächlich habe ich diese Karte immer schon in eigentlich jeder Hinsicht geliebt. Ich finde die Original-Artwork super cool. Ich habe Venzer dann in mein allererstes Commander-Deck direkt reingepackt, in das Riku-Deck, wo er halt eine enorm coole Combo hatte mit diesem ETB-Kopie-Effekt von Riku, wo er quasi man das so stacken kann, dass er sich selber auf die Hand zurückbringt, bevor der Token kommt und der Token dann was vom Gegner bounced und man für 6 Mana halt eine Art von, wie heißt das blaue, der blaue Buyback-Spell, der das auch macht und was bounced?
Kentern.
Capsize macht, genau. Kentern, danke. Wir haben heute das Feedback bekommen, mehr deutsche Kartennamen zu nehmen. Sehr gut, Blackie, dass du es direkt umsetzt. Also von meiner Seite kriegt Venzer ein absolutes Spiel. Ich finde den eine sehr coole Karte, gerade im Commander, weil er nicht oppressive oder overpowered ist in den allermeisten Fällen. Aber er ist einfach super solide, er ist ein guter Counterspell im Notfall, er bounced, er ist mega, mega vielseitig und ja, und ist einfach ein schönes Kartendesign. Ich glaube, er war auch die erste Karte in Magic, die tatsächlich Zaubersprüche vom Stapel zurück auf die Hand gebracht hat. Das war das erste Mal, dass es diesen Effekt als solches in diesem Wording so gab.
Remand war vorher.
Aber hat Remand schon, Remand hat gesagt, Remand if it's countered this way, return it to its hand. Und Venzer war der allererste, der gesagt hat, return target spell to its hand. Also das war die Regelinnovation mit dieser Karte damals.
Dass er uncounterbare Dinge countern kann.
Genau.
Ich sehe den einfach, wenn ich ihn sehe, dann ist er abused. Sorry. Es ist halt einfach, mittlerweile ist der Kerl halt schon so gecrackt worden, dass ich ihn leider in ein Exil geben muss. Nicht, weil ich stimme dir grundsätzlich zu mit der Karte, nur manchmal ist es halt so, die geladene Pistole in den falschen Händen.
So ähnlich sehe ich das tatsächlich auch. Von mir werdet ihr, das muss ich jetzt einmal ganz kurz noch einwerfen, immer mal wieder hören, nicht nur Limited, auch Legacy und Ähnliches. Ich kriege das nicht auseinandergehalten wie die Jungs vom Commander Kompass. Das tut mir ein bisschen leid für die Zuhörer. Aber ich spiele ihn zum Beispiel im Legacy, effektiv immer noch auf Turnierebene. Und ich weiß, wie stark dieser Venzer einfach sein kann. Und deshalb muss ich leider sagen, in einem Spaßdeck hat er wenig zu suchen. Deswegen würde ich dem tatsächlich auch ein Exil geben, egal wie sehr ich die Karte mag und wie sehr ich sie auch spiele. Aber in einem Spaßdeck finde ich ihn fast schon zu leicht zu abusen.
Ja.
Aber man muss ihn ja nicht abusen, nur weil ja, man es kann.
Müssen tut man nicht viel. Ja.
Blackie, was hast du noch für uns mitgebracht?
Ja, wo wir gerade bei dem Abusen sind,
ja,
und einer Kreatur, die abused werden kann, mit zum Beispiel Karakas, die Gott sei Dank im Commander gebannt ist, Mangara of the Korondor. Mangara of the Korondor ist ein 3-Mana, 2 davon müssen weiß sein, 1-1 Mensch, der sagt, einfach ein ganz einfacher Text, Tap, man exilt Mangara und man exilt ein permanentes seiner Wahl. Also von der Wahl, der Spieler, der das Ding exilen
ja.
muss.
Ja.
Das Interessante dabei ist ganz einfach, dass die Regeln so sind, dass Mangara muss nicht mehr auf dem Feld sein, damit der Effekt komplett wirkt, weil das Ziel ist nur die Karte, die man exilt. Das bedeutet, wenn man Mangara auf den Stack legt und sagt, ich möchte von dir was exilen und dann einen Flicker-Effekt, wie zum Beispiel Ron, nimmt und den einfach flickert, dann ist es eine neue Mangara. Das bedeutet, die Karte vom Gegner wird immer noch exiled und der eigene Mangara bleibt einfach liegen.
Ja. Wahnsinnig schön.
Klassischer, sehr cooler Trick.
Und ähnlich genau derselbe Grund, warum ich auch dem Venza ein Exil geben musste, muss ich Mangara ein Exil geben. Was? Weil auch der hat nichts in einem Deck. Also wenn er in einem Deck vorkommt, dann wird er abused. Und zwar bis zu dem Punkt, dass niemand auf dem Tisch mehr Länder hat, Spaß hat oder was Ähnliches, weil er kann auch Länder wegnehmen. Und das ist im Commander immer ganz gefährlich, meiner Meinung nach. Und deswegen muss ich da, auch Venza, der ja auch Länder bouncen kann, genau dasselbe Problem, muss ich hier einfach konsequent sagen, es ist eine meiner Lieblingskarten, ich liebe diese Karte und ich gebe ihr ein Exil.
Das ist auch eine Karte, die mich zu so viel Denkdingen anstoßt, aber ich gebe ihr ein Spiel, denn ich denke, dadurch, dass du erstmal noch Haste brauchst, im Gegensatz zu Venza, was du ja immer auf den Enters the Battlefield haben kannst und Mangara ja ein Tap-Effekt ist und du noch zusätzlich Haste als Enabler brauchst oder sowas, dieses eine extra Piece, finde ich, macht es wesentlich fairer, weil es aus nichts kommt. Deswegen Kalia ein bisschen mit Master of Cruelties ein bisschen schlimmer angesehen ist als Alesha, weil man kann ja dann trotzdem das Ding noch entfernen. Und ich denke, genau das ist noch eine weitere Form von Interaktionsschritt gibt, bringt es für mich, dass ja auch wenn es Leute spielen, die das Ding abusen wollen, das macht es für mich quasi zu einem Spiel dann trotzdem.
Ich hätte ihm jetzt zum Beispiel zuerst intuitiv ein Spiel gegeben, weil ich diese Regelinteraktion, die du beschrieben hast, so cool fand, als ich sie zum ersten Mal erlebt habe. Ein bisschen auch, weil ich zu der Zeit oder auch jetzt noch häufig in Metaspiele, wo es eine Art von Gentleman's Agreement gibt, sage ich mal, dass man jetzt nicht einfach jemandem die komplette Mana-Base Target removed mit 5000 Mal Mangara. Ich gebe ihm aber ein Spiel aus dem simplen Grund, dass in der Art und Weise, wie ich meistens Commander spiele, ich habe auch zum Beispiel überlegt, spiele ich den jetzt in meinem eigenen Flicker-Deck und dafür ist er einfach aufgrund dessen, dass er halt ohne Haste-Enabler erst eine Runde später einsetzbar ist, meistens nicht gut genug. Deswegen gebe ich ihm schlicht und einfach deswegen ein Exil. Damit du jetzt nicht bei deinen beiden ersten Karten jeweils beide vom Kompass gegen dich stimmen, schließe ich mich dir an, aber aus einer anderen Erwägung heraus.
Ich finde sein neues Artwork nicht so schön wie das alte.
Das ist korrekt.
Aber es gibt ein anderes Artwork, das finde ich schöner als das alte. Und es ist eine Karte, die du sogar schon erwähnt hast. Es ist der Magus of the Moon. Das ist eine Karte, der gebe ich ein. Und jetzt kommt's, ein Spiel. Sie ist ein 3-Mana, 2-2 Human Wizard, der sagt, non-basic lands are mountains. Ich finde, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn Leute eine gierige Mana-Base spielen, in einem 3-Farben-Deck vielleicht nicht mal 2 oder 3 Basics haben, dann gehören sie sich bestraft. Ich bin da gnadenlos. Und ich mag Prison-Decks. Jetzt, wo Astrolabe weg ist, das Legacy, bin ich an der Erwägung, mal wieder ein Prison Deck zusammenzuwerfen, damit ich Magus of the Moon dort spielen kann und auch noch mit diesem wunderbaren neuen Artwork. Ach, ich weiß nicht, es ist eine Karte, die spaltet Leute, aber für mich ist es ein eindeutiges Spiel.
Ich sehe schon das Alesha-Deck vor mir, was du bauen möchtest, mit Magus of the Moon.
Vielleicht.
Ich mag Magus of the Moon tatsächlich schon sehr, auch wenn ich gesagt habe, gerade eben ja schon bei Alesha, dass er zu Nichtspielen führen kann. Und da muss ich sagen, Magus of the Moon ist eine Sache, die für mich, wie du ja schon gesagt hast, im Legacy voll okay ist. Im Limited wird er, glaube ich, nicht gut sein. Und im Commander, wo wir uns drin befinden, sind Blood Moon-Effekte sowas von unfair. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich würde dem Magus of the Moon, wenn er jetzt nicht gerade mal Alesha gespielt wird, auch ein Spiel geben. weil es ist immer noch eine Kreatur. Und wie ich ja schon gesagt habe, Kreaturen zu removen ist einfach, in Anführungsstrichen.
Das wäre auch meine Logik dabei. Also ich bin der Meinung, dass ich brauche jetzt nicht in jedem einzelnen Commander-Game, das ich spiele, einen Blood Moon-Effekt den ganzen Tag von morgens bis abends. Aber wenn ab und zu mal einer kommt, also ich habe das in der Vergangenheit dann meistens schon so erlebt, dass es die Spiele jetzt nicht komplett uninteressant gemacht hat. Und gerade auf einem Stick, also mit einem 2-2-Body, den man ganz relativ gut removen kann, ist das jetzt nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Deswegen gebe ich dem jetzt mal ein Spiel, aber eigentlich mehr so, weil der mich nicht wirklich stört. Jetzt nicht, weil ich ihn super cool finde. Ich komme mal zu einer Karte, die ich super cool finde, aber leider ihr ein Exil geben werde. Ich spoiler schon mal, weil ich sie super schlecht finde. Fallen of Havenwood. Den kennt, glaube ich, fast niemand auswendig. Das ist ein Elf-Druide für 2 grüne Mana mit 2/2. Und er besagt, jeder Fungus, den du kontrollierst, kriegt +1/+1 für jede Sporenmarke auf ihm drauf. Und für ein schwarzes und ein grünes kannst du eine Funguskarte aus deinem Friedhof ins Exil schicken und eine Sporenmarke auf jeden Fungus, den du hast, auf dem Spielfeld legen. Und wenn man nicht weiß, dass es Funguskarten und Sporenmarken gibt, hat man keine Ahnung, was das überhaupt soll. Er ist tatsächlich der krasseste Lord für diesen, ich sag mal, Archetype oder ich weiß nicht genau, für diese Strategie, die also unglaublich zurückgeht in die Anfänge von Magic. Es gab diese Fungi, die kriegen dann irgendwie jeden Upkeep einen Sporen-Counter und dann kannst du 3 Sporen-Counter runter machen und einen Saproling machen. Unglaublich schwach, also wirklich, also im EDH kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Deswegen ein klares Exil auf Spiellevel. Er hat aber mega viel Nostalgiefaktor für mich und das geht ja so ein bisschen hier bei dem Fireside-Chat heute um den Nostalgiefaktor. Zum einen, weil es diese unglaublich alte Mechanik ist im Magic und damals im Planar Chaos oder Time Spiral war ja schon der Point, dass das reingenommen wurde, um damals schon die Nostalgie von den Leuten aus den Anfang der 90er Jahre mitzunehmen. Und früher hatte der Maurice, als wir damals zu Planar Chaos Zeiten unsere Kitchen Table Decks hatten, hatte der ein Fungus Deck, das tatsächlich ganz okay war, so das kleine 60-Karten-Decks. Deswegen ein Exil, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein Spiel. Aber eigentlich ein Exil.
Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Das ist halt ein Exil. Das ist ein undersupporteder Tribe. Der hat jetzt ein bisschen mehr Zeug bekommen mit Changelingen und Maskot Nexus, aber das kann man über jeden einzelnen Tribe auf der ganzen Welt sagen.
Ja.
Changeling.
Ich muss halt leider Gottes sagen, ich habe gegen diesen Commander schon gespielt. Und ich muss sagen, auch ich gebe ihm ein Exil schweren Herzens, weil auch ich habe damals dieses Fungus-Deck besessen. Ich habe mir dieses Starter-Deck, glaube ich, 4-mal geholt, um diese Kreatur 4-mal spielen zu können. Und das, obwohl sie legendär war, weil sie musste vom Feld, weil sie so mächtig ist in diesem Deck. Aber es gibt halt nicht genug Karten, um damit ein komplettes Commander-Deck zu füllen. Das stimmt mich sehr, sehr traurig.
Aber du hast trotzdem einen Commander mitgebracht in deiner Liste,
wie ich hier sehe. Genau, ich habe einen Commander mitgebracht und zwar eine Ode an meinen Co-Host und deswegen auf jeden Fall ein Spiel, zumindest für ihn, und zwar Feather. Feather ist ein 3-Mana, 3-4 Fliegender und zwar hat er 2 weiße, ein rotes und er sagt halt immer, wenn eine spontan zaubert Hexerei-Karte eine Kreatur von einem selber zielt, wie zum Beispiel ein Pump-Spell oder ähnliches, dann wird die Karte statt in den Friedhof gelegt, wird sie exiled. Und am Ende des Zuges bekommt ihr sie zurück auf die Hand. Einfach ein Commander-Deck mit ihm als Commander nehmen und haufenweise Pumpzauber oder auch einfach schöne Removal-Spells nehmen, die man dann einfach auf diesen einen Commander, so als Voltron-Commander, spielen kann, um damit durchzugehen, glaube ich, ist wirklich, wirklich cool. Und ich weiß, dass Gamery diesen Commander unbedingt haben möchte und damit spielen möchte und dass er ihn, glaube ich, auch schon hat.
In Old Border gibt es den ja jetzt, glaube ich, in dem
Genau, Moment, es gibt den jetzt in Old Border und ich hoffe, dass er den irgendwie zieht und wenn nicht, dass ich den mir zukommen lassen kann. Und gegen dieses Deck will ich auf jeden Fall noch spielen, weil da habe ich tatsächlich noch nicht gegen gespielt.
Ja, easy Spiel auch von mir. Solide Karte, cooler Commander, spaßiges Deck. Es ist so eine dieser Karten, wo so ein bisschen, man kann das Deck nicht unglaublich, also alle Feather-Decks werden relativ ähnlich sein, die man baut, oder die meisten. Also man kann jetzt da nicht, es ist nicht super offen für total unterschiedliche Arten von Decks. Aber das Deck ist immer witzig und immer abwechslungsreich. Der Maurice, der vor kurzem bei uns in der Folge war, hat auch ein Feather-Deck. Da ist man immer so ein bisschen auf on edge, wenn das am Spiel ist, am Tisch ist.
Feather ist durchaus sehr stark. Da habe ich eine Pre-Release-Foil damals bekommen. Und ich habe es als Hidden Commander gebaut in ein Elder of the Infinite-Deck mit Selbst-Target-Dingen. Aber eine Sache ist, Und deswegen gebe ich dieser Version ein Exil. Ich finde, das Old Border Treatment passt gar nicht so zu diesen War of the Spark extrem hohen, hochauflösenden. Ich finde das Old Border Treatment bei ungefähr 95% der Karten sehr geil, aber irgendwas ist an den. Irgendwie ist mir das zu blau in den Kontrast. Weißt du, das sieht ein bisschen.
Ja, ja. Auch die Temo Ascendancy ist ähnlich, ne?
Das gleiche ist mit meiner nächsten Karte, der ich ein Exil gegeben habe, aus einem gleichen Grund. Und das ist die Lilianas Triumph. Eins und ein Schwarz, instant. Jeder Gegner sacrificed eine Kreatur. Und wenn du eine Liliana Planeswalker kontrollierst, dann müssen sie außerdem eine Karte discarden. Ah, es gibt kein Liliana Planeswalker in diesem Set. Irgendwie finde ich das ganz komisch. Dann ist es Artwork sehr komisch und es gibt schon eine sehr schöne, glaube ich, Friday Night Promo davon.
Open House.
Open House. Und es ist halt einfach so ein Effekt, der so auch in Limited so mittelmäßig ist. So, es gibt halt nichts, was ich an diesem Slot wirklich mag.
Ich finde auch tatsächlich, dass sie ein absolutes Exil ist, weil die Karte einfach einen Effekt hat, der so gut wie nie relevant wird im Commander. Und wenn doch, gibt es bessere Karten. Ja. Sie hat in diesem Set ganz wenig zu suchen. Ich meine, klar, die Old Border Karten sind alle ein bisschen aus dem Set rausgegriffen und passen nicht immer hundertprozentig, aber irgendwie sind sie alle spielbar. Und die Karte hat halt genau gar nichts mit dem Set eigentlich zu tun. Und deswegen bin ich da voll auf deiner Seite. Das ist ein absolutes Exil.
Von mir gibt es auch ein Exil für die Karte, schlicht und einfach, weil sie im Commander nicht wirklich relevant ist und deswegen mich einfach nicht als Karte interessiert. Aber wenn wir jetzt schon mal bei dem Old Border Treatment sind, können wir mal kurz gemeinsam darüber reden, wie hammergeil das insgesamt aussieht bei den allermeisten Karten. Und ich finde vor allem bei den blauen Karten sieht das unfassbar krass gut aus. Mhm. Und insbesondere bei der Mystic Confluence, das ist nämlich die nächste Karte, die ich dabei habe. Als ich die gesehen habe im Old Border, dachte ich mir so, okay, die sieht einfach so aus, als ob sie immer schon in Old Border gewesen wäre. Und das war sie nicht. Die ist aus einem total neuen Set. Das ist ein Instant für 3 farblose und 2 blaue Mana. Und man kann 3 Sachen wählen und beliebig wählen aus den 3 Modis, also jeden Modi bis zu 3-mal, wenn man möchte. Der erste Modus ist, einen Zauber zu neutralisieren, es sei denn, der Beherrscher zahlt 3 farblose Mana. Der zweite Modus ist, eine Kreatur auf die Hand zurückzubringen und der dritte, eine Karte zu ziehen. Und ich gebe dir einfach ein Spiel, weil die Karte ist super im Commander, total solide. Ich spiele die zum Beispiel in meinem Yennet-Deck als Counterspell, wo ich eben durch diese Fähigkeit von Yennet die oberste Karten von der Bibliothek aufdeckt und bei ungerader Mana-Kost kostenlos casten kann, spiele ich gerne Counterspells, die auch noch andere Sachen machen, als nur ein Counterspell zu sein. Auch gut wäre sie zum Beispiel für Decks, wo viel Cascade oder sowas gemacht wird. Aber es ist so eine dieser Karten, wo ich wirklich diesen Old Border, diesen Old Frame unfassbar genial fand. Und das ist eins der geilsten Dinge an diesem Set überhaupt, finde ich, dieser Old Border Frame. Wir haben den noch gar nicht wirklich gewürdigt heute.
Ja, also die blauen Frames sind schön. Mich wundert es, dass du die Karte ist als Beispiel genommen hast, weil ich denke, da gibt es noch ein paar andere schöne Paradoxical Outcome, Trinket Mage und Mystic Sanctuary sind bei mir oh Gott, das sind einfach 3 Karten, die hätten niemals da geprintet werden dürfen, einfach bloß, weil ich jetzt nie wieder einen anderen Artwork spielen darf. aber ja, Karte ist super solide, es ist gibt selten dafür wenig darüber zu sagen, denn sie ist ja sogar aus einem Commander-Deck ursprünglich, glaube ich, und ist im Battlebond reprinted worden.
Genau.
Gibt ein Spiel.
Sehe ich genauso, ganz genauso. Also sie ist einfach meiner Meinung nach eine der perfekten Commander-Karten, aber alle der Command-Karten sind irgendwie sehr gut für Commander. Die Mystic Confluence.
What a coincidence!
Ja. Und Mystic Confluence gehört für mich halt zu diesen Command-Karten. Also alles, was mehrere Modis hat, wo man dann 2 von wählen kann, oder auch die Amulets, wo man dann 1 von wählt oder so, das sind einfach großartige Commander-Karten, weil man einfach unendlich viel Auswahl hat. Und deswegen muss sie dafür schon ein Spiel kriegen. Und dann halt hat sie noch diesen Rahmen und dieses passende Artwork. Ich bin da ja auch voll dabei, dass ein paar Artworks nicht ganz mit dem Rahmen passen. Aber das ist so ein Artwork, als hätte die nie einen anderen Rahmen gesehen.
Und ganz kurz, um das einfach nochmal zu würdigen, wie genial war bitte diese Idee von Wizards, dieses Set als Nostalgie-Set zu drucken und dann zu sagen, wir nehmen Karten, die nicht aus Timesbarrel sind und nie in dem alten Rahmen waren und bringen sie im alten Rahmen. Ich fand das so einen Homerun, dass die das gemacht haben.
Schau dir einfach Dinge wie Mortify an.
Ja, ich meine, es gibt immer solche und solche, aber wie gesagt, ich
finde. Nein, 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 also was heißt das solche und solche? Mortify ist amazing!
Ah, okay, ich dachte, du meinst, das sieht blöd aus.
Nee. Das sieht auch ziemlich gut aus.
Aber wollen wir mal zu ein paar blöden Karten kommen, denn ich glaube, wir haben ein paar Artefakte mitgebracht. Und ich fange mal an mit einem dieser Artefakte, wo ich nie verstanden habe, wieso die so weit in Commander verbreitet ist.
Das erklär ich
dir gleich. Atromas Memorial. Es ist ein 7-Mana legendäres Artefakt, das sagt, Kreaturen, die du kontrollierst, haben Flying, First Strike, Vigilance, Trample, Haste and Protection from Black and from Red. Hier ist, wieso ich es nicht verstehe. Es ist in den meisten Fällen.
Ganz kurz, du hast ziemlich schwaches Lied gerade gesungen. wie so ein Kinderlied. Sehr gut gemacht, Freddy. Flying, First Strike, Vigilance, Trample.
Genau, weil die Karte ist auch für Kinderhände gemacht, weil ich verstehe nicht, was an der super interessant sein soll. Es ist nicht wirklich ein Overrun. Es ist halt so ein generischer Value Grant, das in den meisten dieser Decks, die das haben wollen, einfach einen anderen Slot verfüllt. Und natürlich ist da so ein bisschen Nostalgie dabei an der Karte, weil Akroma ja da für lange Zeit halt der große Engel war und jeden zu Akroma zu machen, ja, hat irgendwas. Aber vielleicht mag ich einfach Akroma nicht. Und ich finde es halt einfach, dass es bis heute, wenn es in jeder Farbe so viele neue Wege gibt, das Spiel zu beenden, Overruns zu bekommen, krasse Value-Pieces zu spielen und nicht mal für Eldrazi-Monument teilweise Slots, ja, aber, finde. Wo ist dann das Akromas-Memorial?
Da muss ich kurz einhaken, Freddy, weil erstmal von mir kriegt die Karte auf jeden Fall ein Spiel. Und zwar, es gibt im Commander leider nur eine begrenzte Anzahl an Wegen, Mass Haste zu geben, wenn du nicht in den paar Farben bist, wo diese Effekte sehr verbreitet sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Dimir-Kreaturen-Damage-basiertes Deck baust und sowas hattest du ja auch mal und du möchtest Haste haben, dann hast du nicht viel andere Optionen wie das Memorial. Und klar kann man sagen, okay, 7 Mana ist viel zu viel für einen Haste-Effekt und so weiter und so fort. Aber der Fakt, dass diese Karte es kreaturenbasierten Decks außerhalb von Rot ermöglicht, ein bisschen Haste zu haben, finde ich cool. Und ich glaube, es ist was für besonders Leute, die auf einem vielleicht irgendwo Mid-Power-Level auch spielen, wo so Decks irgendwie auch mehr viable sind. Da eröffnet Akromas Memorial einfach eine total wichtige Avenue für diese Menschen, für diese Spieler. Und ich habe die auch schon in Decks als wirklich sehr, sehr solide, grundsolide Karte gehabt. Von meiner Seite aus definitiv ein Spiel.
Da bin ich voll bei dir. Es ist auch ein absolutes Spiel für mich, weil ich habe sie schon im Grenko live erlebt. Und da geht es weniger um das Haste. Da geht es vielmehr um das Flying, den Invasion-Move, den du von den Goblins nicht gewohnt bist. Den Protection, den du nicht von Goblins gewohnt bist. Einfach dieses aus dem Ärmel geschüttelte, hey, Surprise, damit hast du nicht gerechnet, ich gewinne jetzt. Das ist halt großartig, weil es einfach auch reinen Decks, wie zum Beispiel monoblauen Decks, Zugang zu sowas gibt. Zu einem Art von Overrun-Effekt, zu einem Finisher-Move, weil es eben ein Artefakt ist.
Ich finde einfach, die meisten Farben haben was Besseres zu tun für dies. Vor allem 7 Mana!
Naja, gut, ich finde, die Karte ist, ich sehe schon deinen Punkt, dass es manche Power-Level gibt, wo sie nicht mehr so relevant ist, aber ich finde, sie kann sehr, sehr, also A, kann sie immer sehr, sehr gut sein und B, finde ich, dass, es ist auch einfach eine ästhetisch schöne Karte, finde ich. Also vom Spielgefühl her. Also du gibst allen deinen Kreaturen diese fette Anzahl an Fähigkeiten. Anyways, Blacky, machst du die nächste Karte oder mach ich?
Mach es andere schlechte Artefakt.
Wollte ich gerade sagen, ich habe auch noch ein sehr schlechtes Artefakt. Eine Karte muss ja nicht unbedingt nur wegen den Mana-Kosten schlecht sein. Sie kann auch einfach meiner Meinung nach schlecht sein, weil sie absolut keinen Grund hat, diese Karte zu existieren oder dass sie gespielt wird. Und sie ist tatsächlich meine erste Draft-Trap gewesen, in die ich zu dieser Zeit reingefallen bin. Mir wurde immer davon erzählt, es gibt Draft-Traps und ich wusste nie, was meinen die Leute damit? Und dann habe ich diese Karte gesehen und dachte, oh, die ist voll stark, die nehme ich jetzt mit rein und habe sie dann auch ins Main-Deck genommen und sie war einfach schlecht. Und es ist einfach Hivestone. Hivestone hat fast keine Daseinsberechtigung, weil Hivestone ist ein 2-Mana-Artefakt, die sagt, alle Karten werden zu Remasuris. Remasuris sind ja diese wunderschönen Kreaturen, die sagen, alle haben alles. Warum sollte man diese Karte spielen? In einem Remasuri-Deck hat man eh nur Remasuris drin. Und wenn man keine Remasuris spielt, warum sollte man diese Karte dann überhaupt reinnehmen, um vielleicht den Remasuri-Mann am Tisch zu überrumpeln. Ich finde die Karte so unendlich schlecht und ich finde es schade, dass ein Slot aufgebraucht wurde in diesem Set für diese Karte. So schlecht finde ich die und so weit möchte ich die ins Exil schieben.
Da stimme ich dir zu. Von mir gibt es auch ein absolutes Power-Exil auf diese Karte, weil die macht einfach keinen Sinn. Also sie macht einfach überhaupt keinen Sinn. Warum solltest du, es gibt, also ich kann mir vorstellen, dass du ein enorm witziges Omni-Tribal-Fringe-Deck dann doch irgendwie bauen kannst, wo das Sinn macht. Aber dadurch, dass es mittlerweile so viel Changelings gibt und jetzt erst diesen Maskwood Nexus zum Beispiel in Kaltheim, der das halt genau alles nebenbei noch viel besser macht, macht diese Karte schlicht und einfach keinen Sinn mehr. Und es tut mir leid wirklich für alle Menschen, die sich ein Time Spiral Remastered Booster Pack kaufen und die dann als Rare rausziehen.
Ja. Necrotic Sliver und ein Token Generator und dann schneit's, weil du im Magical Christmas Land bist im Draft.
Also, ja, nein.
Nein, das ist definitiv ein Maxi.
Ich komme mal mit einer Karte, die für mich ein ganz klares Spiel ist, und zwar Kervec the Merciless. Ein 5-4 legendärer Human, was noch? Warlock oder irgendwie sowas?
Eine legendäre Pfeife ist das.
Ist auf jeden Fall kostet, ist auch wurscht, was genau Charmin. Der ist vom Kreaturentyp her. 5-4 kostet 7 Mana in Rakdos-Farben, 5 farblose und ein rotes und ein schwarzes. Und er sagt, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch castet, schießt Kervec auf irgendein Target meiner Wahl so viel Schaden, wie dieser Zauberspruch CMC hat oder Mana-Value hat. Und ich finde den sehr cool, weil er zum einen natürlich einfach stark ist. So stark, dass er sehr häufig auch direkt removed wird und nicht lange liegen bleibt. Aber das ist ja, gilt ja für viel in dem Format. Und das Lustige an dem ist, dass ich oft schon das Erlebnis mit dem hatte, dass dann interessante politische Situationen erwachsen sind. Weil eben Leute gesagt haben, okay, ich cast jetzt das und das, kannst du dann deinen Schaden auf irgendwie dieses Permanent oder sowas spielen. Und ich habe mal ein sehr, sehr witziges Deck erlebt von jemandem, der hatte den als Commander und hat quasi gesagt, Teil dieses Decks ist, dass ich immer meine Gegner abstimmen lassen werde, auf wen der Kervec schießt. Und da muss man natürlich ein bisschen in der Laune dafür sein. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, oh, auf so einen Quatsch habe ich gar keine Lust, mich da hier zu deinem Hampelmann zu machen. Aber wenn man in der Laune dafür ist, dann kann der, glaube ich, sehr lustige Spiele ermöglichen.
Der hat bei mir schon mehrere Spiele auf einmal ins Nichts getrieben und halt wirklich in komplette Boardstalls verursacht, weil niemand da wirklich was spielen wollte, oder wenn sie es getan haben, haben sie es gegen den Kervec gemacht. Und für mich hat er einfach so oft ein sehr nerviges Gameplay für mich persönlich verursacht, denn es kommt immer darauf an, wann wird er gespielt, wie wird er gespielt. Und das ist eine Karte, die ich nicht sehr mag. Und deswegen gebe ich ihr auch ein Exil. Aus dem einfachen Grund, dass es immer ein Coinflip ist, die zu spielen, wie es gerade am Tisch ist. Und ich oftmals gibt es einfach Pots, da willst du den eigentlich quasi schon vor dem Game rausnehmen, aber du denkst nicht dran. Und dann sitzt du da, hast ihn auf der Hand, spielst ihn und alle grünen dich bloß an.
Ich finde es interessant,
ist mir das Risiko nicht wert.
Tatsächlich mal erlebt hat, dass der auf was anderes als das Gesicht geschossen hat. Das ist schon sehr verstörend für mich. Für mich konnte der bis gerade nur ins Gesicht schießen und war deshalb einfach nur ein Exil für mich, weil es einfach Wild Smasher gibt. Aber jetzt, da gerade bei mir alles aufgeblinkt ist und man kann damit auch auf Kreaturen oder sowas schießen, muss ich sagen, finde ich den tatsächlich cool. Ich mag so Karten sehr, die auch so mit dem Mana-Value spielen und da halt irgendwie versuchen, so Karten auch günstiger zu machen. Man kann damit auch einfach das Board, wie du ja schon sagst, so schön stallen, weil Leute dafür bestraft werden, dass sie ultra teure Karten spielen. Und ich bin persönlich jemand, ich spiele lieber 3 Karten in einer Runde, statt eine große Kreatur zum Beispiel zu legen. Und naja, eine große Kreatur tut halt irgendwann weh. Und so kleine Kreaturen kann man so sagen, so hey, möchtest du nicht irgendwie links vor mir schießen oder rechts vor mir schießen? Die kleine Kreatur tut dir doch nichts.
Ich weiß nicht, also da ist mir das Risiko zu hoch, die Karte in der Deck zu nehmen, persönlich. Und ich füge mir, wenn ich Schaden bekomme, dann den meistens lieber selbst zu. Und hier möchte ich mal einen kurzen Appell bringen. Schaut auch mal auf die Uncommons und Commons in den Set, denn hier ist nämlich Children of Corliss. Das ist eine unglaublich gute weiße Karte und bekommt deswegen ein Spiel. Sie besagt, 1 Mana, 1/1, Human Rebel Cleric. Relevante Typen, überraschenderweise. Und sacrifice Children of Corlys, you gain life equal to the life you've lost this turn. Bleibt übrigens auch getrackt. Hier ist die Sache, wieso das Ding geil ist. Treasonous Ogre. Ich zahle 30 Leben. Ich opfer Children of Corlys, zahle nochmal 30 Leben. Ich reanimiere Children of Corlys, bekomme 60 Leben zurück auf einmal, was mir nochmal mit mehr Zeug gibt. Das ist ein bisschen eine Kombo-Karte, die aber nicht unbedingt für Infinites sorgt. Also Leben ist eine Ressource und Children of Corlys sagt quasi, jedes Mal, wenn du es opferst, in diesem Zug verdoppelt deine Ressource. Und hat so viele noch nette Utility-Dinge. Es kann quasi als Spore-Frog-Effekt, also als Fog-Effekt dienen, damit du nicht angegriffen wirst oder dir das Zeug zurückholen kannst. Er ist Sun-Titan-bar. Mit Alesha kannst du ihn zurückholen. Die Children of Corlys sind für mich eine Top-Karte und ich glaube, viele Leute haben sie nicht auf dem Radar, weil da ein schwarzes Common-Symbol ist.
Solange du die Karte nur einmal spielst, ist das vollkommen okay. Sobald es aber anfängt, dass du wie gerade eben die aus dem Friedhof wiederholen möchtest, muss ich leider sagen, exil diese Karte ganz schnell. Das ist so viel Abuse-Potenzial. Ich muss seit Jahren darunter diese Karte in Kombination mit Grizzlebrand leiden. Grizzlebrand auch hier, Commander gebannt, wunderschön. Aber das ist einfach eine Kombination, die einfach unsagbar grausam ist für jeden anderen am Tisch, weil es sorgt dafür, dass einer spielt und vier Leute keinen Spaß haben, auch wenn nur drei am Tisch sitzen. Deswegen ist das für mich ein absolutes Exil.
Blacky, wie unterschiedlich wir jetzt reagieren, weil bei mir war es davor so, dass ich mir dachte so, ah, okay, weiß nicht, der Effekt ist ja so ein bisschen, aber wie jetzt Freddy das gerade beschrieben hat, und ich dann mir so vorgestellt habe, so, ja klar, okay, Lupen. Und dann kriegst du ja Distracted, dann kriegst du 60 Leben. Das ist ja mega geil. Okay, auf jeden Fall Spiel. Wir haben genau die gegensätzliche Reaktion jetzt gehabt. Ich meine, wie bei allen Karten hängt das einfach ab. Ne? Was geht in eurer Playgroup, in eurer Meta? Wie sehen die anderen Leute das? Was ist das allgemeine Power-Level? Und das ist das, was ultimativ darüber entscheidet, ob ihr diese Karte als lustig oder als nicht so lustig empfinden werdet. Und das ist vollkommen legitim zu sagen, ich finde so diese Art von krasser Synergie-Mega-Zug einfach nicht so witzig, wenn das dann auch so ein bisschen zu so einem Solitärzug wird, der irgendwie 10 Minuten dauert. Das ist ja vollkommen legitim, das zu kritisieren. Und genauso legitim, denke ich, ist für andere Leute, die Karte witzig zu finden. Das ist einem am Ende des Tages selber überlassen.
Es macht auch einen Unterschied, wenn jemand das Mana mit Treasonous Ogres für einen Torment of Hellfire macht, um dann alle rauszuballern.
Ja, siehst du mal.
Oder ob jemand halt einfach einen Inferno Giant spielt und den dieses ganze Mana dann verwendet, um ihn halt dann zu einer 40-40 zu machen, die halt einfach mal vorbeikommt und dann so.
Aber kommen wir doch mal zu einer richtig fairen weißen Karte. Und zwar eine Karte, die auch im Old Border wunderschön aussieht, die ich finde wundergut in dieses Set reinpasst und auch wunderschön in dieses Spiel reinpasst. Deswegen habe ich sie tatsächlich auch so ein bisschen ausgesonnen. Und zwar ist es der Weg ins Exil, der Path to Exile. Ein weißes Mana. Man removed eine Kreatur aus dem Spiel. Und der Beherrscher der Kreatur darf dann einen Standardland getappt aus seinem Deck in sein Spiel bringen. Ist für mich ein absolutes Spiel, weil es ein super schöner Removal ist. Ein sehr starker Removal, ein sehr günstiger Removal für ein weißes Mana. Und jetzt hoffentlich auch nochmal im Preis nach unten geht. Deswegen auch hier ein Spiel für den Print selber, weil es eine Karte ist, die einfach für jedermann zugänglich sein sollte. Und es ist einfach der zweitbeste weiße Target-Removal nach Swords to Plowshares.
Es ist so genial, dass du tatsächlich jetzt die Gelegenheit genutzt hast, endlich mal bei Spiel oder Exil tatsächlich eine der wenigen Magic-Karten mit Exil im Kartennamen zu bringen, mit dem Path to Exile. Hundertprozentiges Exil. Entschuldigung, hundertprozentiges Spiel. Was rede ich denn? da muss man nicht lang drüber reden. Die Karte ist genial. Es gibt einen Grund, warum die in so vielen Decks gespielt wird. Es wird nicht mehr viel besser, was Single-Target-Removal in Magic angeht. Definitiv Hammerkarte und in der Old Border auch wirklich wunderschön.
Mit Mangara auf Karondor, Linianas, es ist sehr viel Removal auch in den Set. Und es ist wahrscheinlich in den Set die zweitbeste für Commander, weil ich finde Abrupt Decay ist noch ein bisschen besser. Vor allem, weil halt dieses Can't Be Countered, da habe ich halt einen sehr hohen Wert darauf und dass es halt auch auf mehrere Ziele geht. Aber da kann man sich ein bisschen streiten, was besser ist in dem Fall. Ich mag's.
Ja, definitiv. Und das ist sehr witzig, dass wir jetzt drei weiße Karten in einer Reihenfolge haben, weil ich habe auch noch eine weiße Ein-Mana-Instant-Karte mitgebracht, und nämlich Mana Tithe, die schlicht und einfach sagt, neutralisiere einen Zauberspruch, es sei denn, der Beherrscher des Zauberspruchs zahlt ein farbloses Mana. Weißer Instant, ein weißes Mana. Ich liebe diese Karte. Jedes Mal, wenn ich die spiele im Magic, in Commander spielen, ist es immer cool, weil die Leute einfach nicht damit rechnen, dass nicht blaue Decks mit einem weißen offenen Mana einen Counterspell haben. Es kann ein Backup sein für dein Finishing Play. Es kann beim anderen Gegner das Tooth and Nail verhindern oder was auch immer man macht. Und ja, nicht weiße, nicht blaue Counterspells sind einfach super cool.
Ich bin von Grund auf in das Format gekommen mit Marathith als Known Entity, weil es bei uns halt sehr oft gespielt worden ist. Und es ist an sich eine schöne Karte, bloß A, sie gibt mir einen Modern auf den Sack. Und B, ich bin einfach mittlerweile nicht mehr dabei. Bei mir ist es mittlerweile so known, dass er einfach bei mir nicht mehr funktioniert. Jeder hält dieses eine Mana offen, wenn du das so, aber was könnte ich haben? Oder wenn ich einen Sunforger habe, dann weiß jeder so, die Karte wird fizzeln. Ich spiele einfach Lapse of Certainty.
Tatsächlich finde ich, das ist eine der mächtigsten weißen Karten, die es gibt. Und zwar so mächtig, dass ich sie bei Magic Online, wenn es Vintage Draft gibt, als einer meiner Top-Picks habe. Das heißt, selbst in einem Vintage Cube drafte ich diese Karte. Sie ist so oft einfach dieses, ja, dann hast du halt einen Mana-Type, dann hast du das halt, ich spiele es trotzdem, weil ich muss es jetzt spielen. Mana-Type ist einfach eine so geniale Karte, weil sie so flexibel gleichzeitig ist, weil sie eben einfach nur sagt, der weiße Spieler darf mitspielen. Das ist ja schon eine Seltenheit am Tisch.
Ja, vor allem im Commander.
Deswegen für mich auch ein absolutes Spiel.
Shoutout an Jochen an dieser Stelle.
Ach, ich hätte auch fast Riftbring Cloudskate genommen aus Cube-Gründen. Und normalerweise machen wir 5 Karten, aber jetzt kommt noch eine 6. Karte von mir und das ist das erste Speck-Seal, das ich gebe. Und das ist nämlich die Miri the Cursed. 4 Mana, schwarzes, 3-2 Vampirkatze mit Flying First Strike Haste. Und whenever Miri the Cursed deals Combat Damage to a Creature, put a +1/+1 Counter on Miri the Cursed. Ich bin ein großer Fan von den originalen Timeshifts, die in Time Spiral Remaster draußen war, dass statt Korvax Miri die ist, die diesen Fluch auf sich genommen hat und deswegen zu einer schwarzen Legende wurde. Aber sie ist so unglaublich langweilig als Karte. Sie hat nicht mal Lifelink, was dann wenigstens super interessant wäre, weil dann Haste, Lifelink, ein bisschen Kameradinge in Schwarz anstellen mit ihren Shenanigans. Aber sie hat so eine Kombination von Effekten und Karten, die sie halt einfach nicht irgendwie interessant machen. Auch wenn ich großer Fan dieser Color Shifts bin und großer Fan von Miri selbst.
Also ich muss hier kurz intervenieren auf 2 Ebenen. Zum einen spreche ich mich entschieden dagegen aus, dass wir jetzt mit Spexil oder sowas anfangen im Spiel oder Exil. Das ist ein Slippery Slope, Freddy. Wir werden es bereuen, wohin das führt. Die Leute wissen nicht mehr, was sie zu erwarten haben. Aber wie dem auch sei.
Dann ist es halt ein Exil. So.
Nein. Ich finde es trotzdem gut. Vielleicht hätte Thalen of Havenwood dann von mir auch ein Spexil bekommen. Aber wie dem auch sei, ich stimme dir zu, die Karte ist mechanisch für Commander einfach zu klein. Also ich glaube, in Limited ist sie eine ziemliche Bomb, insbesondere weil sie diese coole Interaktion hat, dass sie eben durch den First Strike zuerst haut, dann ihre +1/+1 Marke bekommt und dadurch dann größer ist, wenn die andere Kreatur zurückhaut, was meistens wahrscheinlich nicht so die Mega-Rolle spielt, aber eine lustige mechanische Interaktion ist jedenfalls. Ich glaube, sie hat eine neue Artwork jetzt als Reprint bekommen. Ich fand die alte Artwork super, super schön. Die neue finde ich nicht mehr ganz so hübsch. Deswegen von mir auch insgesamt ein Exil für die Karte.
Echt? Ich finde sogar einer der großen Dinge, wieso ich so getorn bin und nicht einfach ein Exil gebe, ist, weil ich das neue Artwork so super schön finde.
Ich müsste mir nochmal angucken. Ich weiß es nicht auswendig.
Ich bin voll auf Fritz seiner Seite tatsächlich. Ich finde das Artwork nämlich auch nicht schön. Ich finde, das alte Artwork hat einfach so viel ausgesagt. Diese halb im Schatten lauernde Katze, großartig. Und das Neue, wo sie da so rumspringt, das hat nichts für mich mit dieser Karte zu tun, die für mich damals Standard fast schon dominiert hat, weil diese Karte einfach unglaublich stark damals war. Und wenn man sie rausbekommen hat, einfach alles zerfetzt hat.
Ich mach mal weiter mit einer Karte, wo wir beim Thema sind, und es ist wirklich witzig, wie gut die Karten ineinander übergehen gerade, weil ich habe auch eine schwarze Legende, die auch 2 Mana kostet und 2 schwarze, und die hat aber 2/4, und es ist Yawgmoth Thran Physician, der jetzt als Old Border Karte kommt, und da muss man natürlich erstmal sagen, Es ist ein absoluter Flavor-Win. Yawgmoth ist einer der absoluten ikonischsten Charaktere in der Geschichte von Magic the Gathering. Und es war schon cool, dass der jetzt überhaupt erst als Karte gedruckt wurde nach so, so langer Zeit. Und wenn es eine Legende gibt, die, glaube ich, Old Frame sein muss, dann ist es definitiv Yawgmoth. Ich gebe ihm aber trotzdem ein Exil, weil er ist unfassbar mittlerweile tatsächlich langweilig. Ich muss den spielen in Decks. Das ist eine dieser neuen Karten. Also er kann, er hat 2/4, er hat Schutz vor Menschen, was weirdly manchmal sogar relevant ist.
Kehrweg.
Und er hat diese kranke Fähigkeit, dass er einfach ohne Mana zu bezahlen, nur für ein Leben und eine Kreatur opfern, eine -1/-1 Marke auf eine andere Kreatur legt und eine Karte zieht. Und dann kannst du nochmal als so Afterthought für 2 schwarze Mana eine Karte abwerfen und proliferaten. Und das ist so der beste Card-Draw-Effekt in Aristocrats-Decks, den es im Format eigentlich gibt, würde ich behaupten. Es gibt für 4 Mana wenig, was auf dieser Ebene ist. Und du bist so ein bisschen, er ist eine Karte aus dieser Generation von Karten der letzten paar Jahre, die du in bestimmten Strategien fast spielen musst. Weil wenn du es nicht tust, dann schießt du dir einfach selber ins Bein. Und ich hoffe, dass Wizards von diesem Trip jetzt wieder so ein bisschen runterkommt langsam. Und ich finde ihn auch, wie gesagt, als insgesamt cool. Und er ist auch einfach super, super mächtig. Aber ich gebe ihm Exil, weil er mir ein bisschen zu langweilig ist tatsächlich. Weil er dich so zwingt, ihn zu spielen, wenn du bestimmte Strategien spielst.
Ja, ich gebe ihm Exil, aber aus einem ganz anderen Grund. Also ein bisschen geht's in die Richtung wie dieses Lilianas Triumph. Denn ich finde, auch wenn er das in Old Border halt verdient hat, ist das Artwork irgendwie viel zu clean. Und das gefällt mir nicht so wirklich an ihn. Und ja, du hast schon gesagt, der ist eine Karte, die wo viele Leute, ich sag's eher so, viele Leute denken, sie müssen ihn reinnehmen. Und er ist eine Karte, die ist halt einfach overloaded bis ans Ende der Welt.
Ja, er hat einfach keine Nachteile.
Genau, er hat keine Nachteile. Aber es ist halt so eine Karte, wo sich Leute gezwungen fühlen, den zu spielen, und ich spiele ihn selbst in meinen Aristocrats-Decks nicht, weil, nicht weil ich ihn nicht zu stark finde, sondern weil Decks halt ein bisschen anders aufbauen, und dieses 4 Mana ist überraschenderweise eines der größten Faktoren, weil es nicht sandhaltenbar ist.
Ich darf einfach nichts gegen Yawgmoth sagen. Er ist ein Gott, er ist ein Teil eines Kultes, der großartig ist, der wundertoll ist. Ich darf nichts dagegen sagen. Ich muss ihm ein Spiel geben, alleine deshalb, dass ich da nicht von oben von einem Blitz getroffen werde oder halt abgesogen werde in den Boden. Also Yawgmoth alleine vom Flavor, diese Karte, als sie damals in Modern Horizons 1 rauskam, ich muss sagen, ich war geschockt. Ich hätte ihn sogar noch mächtiger haben wollen. Ich wollte noch mehr da drin haben, mehr Overlord, mehr Macht diesem
Ich glaube, wir müssen dich mal zu Jochen in die Therapie schicken. Das, mir scheint, du hast ein ungesundes
Verhältnis zu schwarzen Charakteren. Hört auf, am Ende kommt Jochen noch als Schwarzspieler raus.
Wir machen in 7 Mana 7/7 und für 7 Leben darfst du 7 Karten ziehen. So.
Eher, wenn man ihn spielt, gewinnt man das Spiel. Tatsächlich würde ich damit halt auch auf die Karte noch übergehen, die ich jetzt als letztes noch habe. Weil meiner Meinung nach ist sie auch so eine Karte, die für manche Leute einfach das Spiel gewinnt. Und zwar Vanquisher Banner. Es ist ein 5-Mana-Artefakt, das sagt, wenn das Spiel kommt, sucht man sich einen Kreaturentyp aus. Alle Kreaturen dieses Kreaturentyps kriegen +1/+1. Und jedes Mal, wenn man einen Kreaturenzauber spielt, der diesen Kreaturentyp hat, zieht man eine Karte. Ihr merkt schon, ich habe relativ viel in diesem Tribe Gedanken aus meine Karten ausgewählt, und das ist so die Tribe-Karte schlechthin der letzten Jahre, finde ich. Also es gibt wenig Tribes, in denen ich diese Karte nicht spielen wollte oder sogar muss. Und in dem Old Border sieht es auch noch richtig, richtig nice aus, finde ich. Also das ist ein, finde ich zumindest, passt wunderschön dazu. Und sie zieht Karten, sie gibt Plus-Power. Was will man mehr?
Naja, Plus-Power ist eben nicht relevant für jedes Tribe, das irgendwie versucht, anders zu gewinnen. Wizards und sowas, das halt eben auf das +1/+1 nicht wirklich.
Aber dann hast du Card-Draw.
Darauf hat. Ja, aber da gibt es auch meistens dann, wenn du Wizards spielst, andere und bessere Versionen als ein 5-Mana-Artefakt. Und ich fühle mich eben nicht gezwungen, das in Tribal-Decks zu spielen. Ich sehe, wie es weh. Also, natürlich ist das sehr, ist das eine sehr gute Karte, insbesondere wenn du Go-White gehst oder halt in den traditionellen Tribal-Decks. Aber ich habe es mittlerweile aus mehreren gecuttet, insbesondere weil man halt ein Tribal-Deck hat, das Top-End-Heavy ist, wo dann wirklich diese 5-Mana ein eigentlicher, sagen wir mal, Engel sein kann, und der gibt einem dann die Value. Aber wenn man ein bisschen low to the ground ist, ist es auch eine sehr schöne Karte und bekommt ein Spiel.
Ja. Ich muss zugeben, dass ich sie optisch sehr hübsch finde, weil sie ist eine relativ neue Karte. Ich glaube, ist die aus Ixalan oder sowas gewesen ursprünglich. Ja. Und im Gegensatz zu vielen anderen neueren Karten ist das eine Artwork, die einfach sehr gut funktioniert in diesem Old Border. Also das sieht wieder so aus wie eine Karte, die eben damals schon hätte aus genau so erscheinen können. Ich persönlich bin nicht der riesigste Freund oder Fan von Tribal Decks in Commander. Ich habe jetzt nichts gegen die, aber sie reizen mich auch nur in seltenen Fällen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir selber mal eins gebaut habe mit meinem Illuna Beast Tribal Deck. Deswegen würde ich ihr jetzt eher mal ein Exil geben, weil ich schlicht und einfach an Tribal Decks selber relativ selten sitze. So schlicht und einfach deswegen. Ich glaube, wir sind durch, oder? Mit unseren ersten 6 Karten. Wir haben uns noch ein kleines Endsegment überlegt für heute. Und zwar geht heute ja alles um die Nostalgie. Also Wizards kam auf uns zu und hat gemeint, mach doch mal eine Folge, wo es wirklich um Nostalgie geht, weil Time Spiral Remastered ist eben so ein Nostalgie-Set. Und dem sind wir natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen. Ihr habt das vielleicht schon ein bisschen gemerkt in den Karten, die wir so ausgewählt haben und unseren Beurteilungen, die eben sehr viel sich auf Nostalgiefaktoren dann auch bezogen haben. Aber wir haben jetzt anstatt der Karte der Woche am Ende nochmal jeder einen Nostalgie-Pick mitgebracht. Also jeder von uns hat jetzt nochmal eine Karte dabei, die ganz besonders stark auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Nostalgie in uns auslöst in diesem Set. Und ich würde sagen, als unser Gast Blacky und als derjenige, der am längsten Magic spielt, fang doch du mal an.
Ich habe mir aus dem Set rausgesucht Sudden Spoiling. Jetzt werden natürlich einige sagen, wie, was? Was ist darin ikonisch? Sudden Spoiling ist, als die Karte rauskam, es war einfach, sie hat Split Second, sie war endlich mal ein Removal in Schwarz, der bezahlbar war, weil Damnation, naja, kam erst ein Set später. Und ansonsten hatten wir nur 8 oder 10 Mana Removal. Und es hat einen Fog-Effekt. Das heißt, wenn man angreift, kann man das die Gegnerkreaturen auf zu 0-2 machen. Muss ich noch kurz erklären, was die Karte kann natürlich. Die Karte kostet 3 Mana, 2 schwarze, ein farbloses mit Split Second. Split Seconds besagt, dass solange diese Zauber auf dem Stack ist, kann man keine weitere Fähigkeit oder keinen weiteren Zauber oben auf den Stack legen. Damit ist sie zum Beispiel unkonterbar, für bis auf Counterbalance. Und danach sagt man, die Kreaturen von einem Spieler eurer Wahl werden zu 0-2 bis zum Ende des Zuges verlieren alle Fähigkeiten. Sie hat Politik, sie hat Removal, sie hat Spielspaß, sie hat alles, was damals Time Spiral für mich ausgemacht hat und hat mich in jedem schwarzen Commander-Deck seit Time Spiral einfach begleitet. Es ist einfach eine wunderschöne Karte, die für mich Time Spiral widerspiegelt.
Freddy, was ist dein Nostalgie-Pick?
Und hier werden mich manche Leute hassen. Empty the Warrens! Ich musste einfach mal wieder Storm reinnehmen. Das war das erste Combo-Deck, das mir so richtig auf die Fresse gegeben hat mit Dragon Storm. Und irgendwie liebe ich's. Ich lieb's zu draften. Es ist eine schöne Cube-Karte. Und Time Spiral hat so viele schöne Cube-Karten. Und das schaut's nochmal. Was für Commons sind hier drin? Keen Sense, Hust, Hust. Und was sie sagt, ist 3 Mana, 1 Rot. Kreiere 2-1-1 rote Goblin-Kreaturen-Tokens und Storm. Wer Storm nicht kennt, die Karte wird kopiert für jeden Zauber, den du vorher gespielt hast in der Runde. Und ich liebe es, gegen Storm-Decks zu spielen, wenn es die Piloten können. Der Storm ist so eine Sache, wo manche meiner Lieblingsspiele waren gegen Storm-Decks in meinem Leben und manche der schlimmsten Dragfests, weil die Leute 5 Minuten überlegt haben, ob sie erst Mana-Morphose oder Seething Song casten. Beides sind Rituale und werden es eh während der gleichen Runde machen, aber es sind erstmal 5 da, was ist klüger als erstes zu casten. Ich kann halt einfach nicht viel darüber sagen. Storm ist schön.
Ich habe eine Karte als Nostalgie-Pick dabei, die ich aus einem ganz anderen Grund habe. Und zwar ist es ein Throwback zu dieser super genialen Future-Shifted-Idee, die sie damals hatten für Future Sight. Es ist der Sarkomald-Mühe. Und der war damals eine Karte, also für diejenigen, die damals nicht gespielt haben, eine kurze Erklärung. Es gab in Future Sight die sogenannten Future-Shifted-Karten. Die hatten einfach einen anderen Frame. Und Wizards hat gesagt, das sind jetzt quasi Reprints aus der Zukunft. Also in der Zukunft werden diese Karten mal wiederkommen, weil damals
Time Spiral hatte, den sie hatten.
Genau. Time Spiral hatte erst so, das erste Set ging in die Vergangenheit, das zweite ging in die Gegenwart und hat mit diesem Plane-Shifting-Zeug das gemacht und das dritte mit Future Sight ging in die Zukunft. Und das Coole am Sarkomite-Mir ist zum einen erstmal super schöne Artwork. Was der macht, ist gar nicht so wichtig. Das ist einfach ein 2-1-Mir mit ein paar Fähigkeiten von Blau und eine farbige Artefaktkreatur, was damals was relativ Neues war. Und das Coole an ihm ist jetzt aber, in seinem Flavortext wird Brudiklat erwähnt. Und das muss man sich mal gönnen. Das war 2007. Hat Brudiklat Telchor Engineer einen Flavortext beigesteuert zum Sarkomite-Mir. Jahre später, ziemlich genau 10 oder 11 Jahre später, kam Brudiklat als Legende in dem Commander-Deck und hat 2-1-Mür-Artefakt-Tokens gemacht. Wie cool ist das denn bitte? Das ist so das Epitome von dem, was damals Time Spiral so geil gemacht hat als Block, was Wizards einfach unglaublich gut jetzt wieder gelingt, mit dem Time Spiral Remastered daran anzuknüpfen, diese Throwbacks, diese Verbindungen durch die Zeit hinweg, durch die verschiedenen Äras von Magic hinweg. Und das ist für mich der Nostalgie-Pick. Einfach eine coole Karte. Und das ist das, was dieses Set, finde ich, so genial macht, als Großes und Ganzes.
Richtig. Und außerdem, lass uns 2022 endlich nach Muraganda kommen. Weil da gibt es ja auch noch ganze Planes und sowas, die angesprochen wurden.
Ja, also in diesen Future-Shifted-Karten ist so viel geniales Zeug noch dabei. Apropos geniales Zeug. Es gibt geniales Zeug auf 2 bestimmten YouTube-Kanälen, die du beide bespielst, Blackie. Gib doch mal nochmal unseren Hörerinnen und Hörern einen Shoutout jetzt am Ende der Folge, wo man dich finden kann, auf Twitter, auf YouTube, auf den ganzen Plattformen, unter welchem Namen und nochmal ganz kurz, was du so machst und warum man dich da suchen sollte, weil du machst coolen Scheiß.
Ihr findet mich fast überall auf fast jedem Social Media unter MTG Black Set, alles zusammengeschrieben. Und des Weiteren findet ihr mich bei Gamery bzw. Radio Ravnica. Gamery auf YouTube, Radio Ravnica eben auf den Podcast-Plattformen, sage ich mal. Und meinen persönlichen YouTube bespiele ich aktuell relativ viel mit Legacy und alles, was sich um dieses Format dreht. Aber eben auch sehr viel Blackie erklärt, Blackie Talks. Das sind einfach Sachen, wo ich einfach mal meine Sichtweise eine Stunde lang mich hinsetze und einfach mal drüber rede, was ich von Proxys halte, warum Local Game Stores wichtig sind und Ähnliches. Dazu öffne ich relativ viele Booster und naja, hin und wieder mal zeige ich Deckboxen und andere Sachen, die ich gerade mal so in die Finger kriege.
Sehr geil. Also, liebe Leute da draußen, geht jetzt, falls ihr das noch nicht getan habt, auf YouTube, abonniert da den MTG Blackset-Kanal und natürlich auch Gamery für Radio Ravnica oder hört einfach nach wie vor Radio Ravnica an auf Spotify. Ich hoffe, ihr kennt das alles bereits. Falls nicht, sollt ihr euch das jetzt auf jeden Fall reinziehen. Freddy, wie findet man denn uns auf den Socials oder soll ich den Shoutout geben? Magst du oder ich?
Also, uns findet man unter idh-kompass auf Twitter. Wir haben unseren eigenen Discord-Server, auf den ihr kommen könnt. Wir sind der Commander Kompass auf Instagram. Und natürlich haben wir auch andere Dinge.
Nämlich TikTok haben wir seit kurzem. Da können wir auch schon bald das verraten, ganz kurz. Vielleicht hören wir damit auch wieder auf, aber wir testen es gerade so ein bisschen. Da findet ihr auch uns unter commander.kompass, falls ihr da seid.
Wir haben einen TikTok?
Ja, News. Wir haben einen TikTok.
Ich habe gerade das Thema verstanden.
Reveal, Big Reveal vor der Welt. Ja, vielleicht hätten wir es noch geheim halten sollen. Da sind peinliche Dinge. Geht da nicht hin. Das ist ganz embarrassing.
Okay, gut. Auf jeden Fall, man sieht sich, denke ich mal, in der Zukunft. Und hier nochmal ein kleines Shoutout an Wizards of the Coast, dass sie uns ein bisschen zusammengebracht haben für die Folge und dass sie uns sponsern.
Und Blackie, danke dir nochmal, dass du als Gast in die Folge gekommen bist. War super cool mit dir.
Immer wieder gerne.
Gut, ich denke, dann verabschieden wir uns mal und ich sage ein herzliches Servus.
Ciao.